Ich bin der Sohn Gottes, glaubst du mir? Passt auf jeden Fall sehr gut zu unserem Text heute. Wir sind in Johannes 14. Wer möchte, kann aufschlagen. Ich habe jetzt tatsächlich keinen Text aus der Esra-Bibel mit, leider. Falls jemand seine Esra-Bibel extra mitgenommen hat. Wobei er eigentlich wahrscheinlich größtenteils nicht wusste, dass heute Johannes ist. Dann ist es wahrscheinlich eine Eingebung gewesen, dass ihr die Esra-Bibel eingepackt habt. Aber ich bete vorher noch einmal und dann starten wir mit Johannes. Ja, mein Herr, ich danke dir dafür, dass wir heute wieder in dein Wort schauen dürfen. Danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns auch das Johannesevangelium gegeben hast, dass du uns auch dadurch lehrst, ermutigst, ermahnst und erbaust. Und ich möchte dich bitten, dass du einen jeden einfach gerade auch da abholst, wo wir stehen. Du weißt, ja, was ein jeder für eine Woche und für einen Tag hinter sich hat. Du weißt, was uns gerade bewegt, beschäftigt, wo wir vielleicht entmutigt sind, traurig sind. Und ich möchte dich bitten, dass du uns da ergreifst mit dem Wort, was du heute für uns hast, dass wir auch mehr wirklich Erbauung erfahren durch das, ja, was du hier in diesem Abschnitt lehrst. Und ich bitte dich darum, dass du dich verherrlichst, dass du uns Verständnis gibst für dein Wort und ja, dass du heute bei uns bist. Amen. Genau. Wer weiß, wo wir stehen geblieben sind, ungefähr im Johannes-Evangelium, beziehungsweise wo wir gerade so ungefähr unterwegs sind. Ja, richtig. Letztes Abendmahl hatten wir beim letzten Mal. Weiß jemand, was da passiert ist beim letzten Abendmahl? Bitte?
Jesus hat den Jüngern die Füße gewaschen.
Ja, richtig.
Judas wurde als Verräter gekennzeichnet.
Richtig. Bitte? Ja, und sie lagen dabei auf dem Boden beim Essen, ja, genau. Und weiß man, was passiert ist, als Judas gegangen ist, als Judas den Raum verlassen hat? Ja, die Jünger waren verwundert. Und Jesus fängt an zu reden. Lesen wir dann Johannes 13, Vers 31, geht es damit los. Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst und zugleich wird er ihn verherrlichen. Kinder, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, dahin könnt ihr nicht kommen, so sage ich jetzt auch euch. Und da befinden wir uns gerade im Johannesevangelium. Wenn man das Johannesevangelium so grob einteilen möchte in zwei Abschnitte vielleicht, dann würden das die meisten wahrscheinlich einmal in Kapitel 1 bis 12 machen und danach in Kapitel 13 bis 21. Und wenn man sich anguckt, was alles passiert, das sind ja ungefähr gleich viele Kapitel. Der Unterschied zwischen den beiden ist aber, Kapitel 1 bis 12 sind ungefähr 3,5 Jahre vom Zeitraum, was da passiert. Und Kapitel 13 bis 21 sind nur wenige Tage, was da passiert. Also merken wir, da ist einiges mehr an Inhalt, kann man nicht sagen. Aber der Unterschied ist vor allem, in 1 bis 12 lesen wir ganz viele Geschichten. Also wir lesen ganz viel, was passiert, wie Jesus seine Jünger beruft, wie er mit ihnen unterwegs ist, wie er Kranke heilt, wie er Wunder wirkt. Und wir lesen von ganz vielen Zeichen, die passieren, von ganz vielen Wundern, die Jesus gewirkt hat. Auch teilweise von einzelnen Reden, die er gemacht hat oder von Aussagen, die er dann getroffen hat. Und gerade jetzt im zweiten Teil, ab Kapitel 13, fängt unter anderem jetzt die Abschiedsrede Jesu an, die jetzt über einige Kapitel geht und die startet eigentlich jetzt so Ende Kapitel 13, da wo ich gerade daraus vorgelesen hatte, ab Vers 31, nachdem Judas den Raum verlassen hatte, redet Jesus jetzt noch zu seinen Jüngern, zu seinen wahren Nachfolgern, könnte man vielleicht sagen, wo er weiß, diese werden mir auch nach meinem Tod noch nachfolgen und das werden die Apostel sein, die meine Gemeinde gründen werden. Und das werden die sein, diese 11, die hier sind, noch bei mir, die werden alle einen Märtyrertod sterben. Die werden alle, außer bei Johannes vermutet man wahrscheinlich, dass er einen natürlichen Tod gestorben ist, aber alle anderen 10 Jünger, die da sind, sind für ihren Glauben hingerichtet worden. Auf unterschiedlichste Art und Weise. Aber Jesus weiß, dass es auf sie zukommen wird und Jesus weiß, dass er sie verlassen wird und er offenbart es ihnen hier in Kapitel 13, dass er sie verlassen wird und richtet jetzt seine letzten Worte eigentlich so an sie und das ist jetzt so seine große Abschiedsrede. Und deswegen machen wir auch teilweise jetzt kleinere Abschnitte als so in den letzten Monaten teilweise, weil wir hier nochmal einfach auch da genauer ins Detail schauen wollen, was gibt Jesus den Jüngern jetzt eigentlich mit? Aber was denkt ihr, wie empfinden die Jünger, wenn sie das hören, was Jesus sagt? Was ich gerade vorgelesen habe, wohin ich gehe, oder ich bin noch eine kleine Zeit, bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, dahin könnt ihr nicht kommen, so sage ich jetzt auch euch. Wir sehen ja in Kapitel 13, Ende Kapitel 13, haben wir noch gesehen, wie Petrus darauf reagiert. Und Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Und Jesus antwortet ihm, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich 3-mal verleugnet hast. Ich glaube, so wie Petrus da spricht, wir lesen zwar jetzt in diesem Kapitel 13 am Ende dieses Zweiergespräch gerade zwischen Petrus und Jesus, aber ich glaube, das, was Petrus da ausgesprochen hat, das haben sich wahrscheinlich viele der Jünger in dem Moment gedacht. Viele haben sich wahrscheinlich gedacht, Jesus, wir gehen mit. Also wo willst du hin, wo wir nicht hingehen können? Wir wollen mit dir gehen, egal wohin es geht. Ich würde mit dir in den Tod gehen. Diese Jünger, die waren nämlich jetzt 3,5 Jahre lang mit Jesus unterwegs. Und darüber haben wir jetzt ja im Johannesevangelium gelesen. Und sie haben Wunder erlebt. Sie haben erlebt, wie Jesus tausende Menschen mit ein paar Broten gesättigt hat. Sie haben erlebt, wie er Wasser zu Wein gemacht hat. Sie haben erlebt, wie er Kranke geheilt hat, wie er Dämonen ausgetrieben hat. Kranke teilweise, wo man sich das im Blindgeborenen zum Beispiel, wo jeder gesagt hat, das ist unmöglich, das hat es noch nie gegeben. Er hat Lazarus von den Toten auferweckt. Und all das haben die Jünger miterlebt, diese letzten 3,5 Jahre. Und wie viel mehr werden sie wohl erlebt haben. Johannes sagt es am Ende seines Evangeliums, all das, was wir mit Jesus erlebt haben, das würde ein Buch nicht füllen können. Und das haben sie diese 3,5 Jahre mit Jesus erlebt, haben ihn erlebt, wie er ist. Und sie waren überzeugt davon und deswegen war Petrus auch bereit, für ihn in den Tod zu gehen, weil sie überzeugt waren, dieser Mann, das ist kein normaler Mann, mit dem wir hier hinterherlaufen, das ist Jesus Christus. Das ist der Sohn Gottes, das ist der Messias, der gekommen ist, um sein Reich jetzt aufzubauen. Und ich bin dabei und ich will dabei sein. Und sie waren dafür bereit, alles zurückzulassen, was sie haben. Sie haben ihren Job zurückgelassen, ihre Familien teilweise zurückgelassen, ihre Freunde zurückgelassen. Vielleicht wurden sie, weil sie diesem Jesus nachgefolgt sind, ausgegrenzt, ausgelacht, irgendwie verspottet. Aber sie haben geglaubt und sie waren überzeugt. Und was hat es wohl mit ihnen gemacht, als Jesus gesagt hat, ich gehe jetzt, ich werde euch jetzt allein lassen. Wie gesagt, ich glaube, sie waren erschüttert und da setzt Jesus jetzt auch ein in Kapitel 14 und da wollen wir anfangen. In diesem einen der ersten Abschnitte seiner Rede, in Johannes 14, Vers 1 bis 3 lesen wir jetzt erstmal. Da lesen wir, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Zuerst einmal ruft Jesus sie auf und sagt, euer Herz werde nicht bestürzt. Warum sollen ihre Herzen nicht bestürzt sein? Warum sagt er das überhaupt? Weil das, was wir jetzt gerade die ganze Zeit eigentlich versucht haben, uns so ein bisschen in die Situation der Jünger zu versetzen, für die ist es gerade ein Schockmoment. Und Jesus weiß ganz genau, was mit ihm passieren wird, sobald er weg sein wird. Später, ich weiß gar nicht, ob wir es im Johannesevangelium lesen, aber wir lesen es auf jeden Fall in den Evangelien, wie die Jünger sich zurückgezogen haben nach der Kreuzigung, wie sie sich eingesperrt haben, weil sie Angst hatten, weil sie zerbrochen waren, weil sie dachten, wie soll es jetzt weitergehen? Sie sind davon ausgegangen, dass Jesus hier auf der Erde sein Reich aufbauen wird und er ist auf einmal gestorben. Auf einmal ist alles wie ein Kartenhaus zusammengebrochen, was sie sich die letzten 3,5 Jahre aufgebaut haben und erträumt haben. Und Jesus weiß, dass die Jünger Angst bekommen werden, dass sie vielleicht mutlos sein werden, dass sie vielleicht der Unglaube fasst. Sind wir vielleicht wirklich einem Irrglauben einfach verfallen? Sind wir einfach irgendeinem Mann hinterhergelaufen und haben ihm irgendwie einfach geglaubt? Ich weiß nicht und wir lesen auch nicht davon, was die Jünger alles irgendwie in dem Moment, was für Gedanken sie im Endeffekt alles hatten und was für Emotionen bei ihnen durchgegangen sind in dem Moment. Aber Jesus ermutigt sie hier und sagt, euer Herz werde nicht bestürzt. Euer innerer Mensch soll im Endeffekt nicht zusammenfallen, nachdem ich weg bin, sondern ihr sollt standhaft bleiben in dem, was ihr seid, in eurem Glauben und spricht jetzt den Glauben auch konkret an und sagt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Das ist es nämlich, was Jesus hier von ihnen möchte, was quasi der Gegenpart davon ist, dass sie nicht bestürzt werden sollen, ist der Gegenpart, glaubt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Und das ist irgendwie erstmal ein bisschen schwer einzuordnen, aber irgendwie finde ich die Aussage so passend. Man liest im Endeffekt wenn man dazu liest, dann kann man da viel zu lesen zu dieser Aussage. Aber was Jesus wahrscheinlich einfach ausdrücken möchte, ist, genauso wie ihr an Gott glaubt, sollt ihr auch an mich glauben, an den, der ich bin. Und wo ich das so ein bisschen drüber nachgedacht habe, warum sagt Jesus das jetzt in dieser Situation, habe ich gedacht, ich glaube, wir können das im Endeffekt eigentlich gut nachvollziehen, diese Aufforderung oder diesen Wunsch oder diese Aufforderung, die es jetzt hier im Endeffekt mitgibt, wo er sie auffordert, einfach zu glauben, weil das ist es, was die Jünger jetzt brauchen. Ein Glaube an einen Gott, den sie nicht sehen können. Ein Glaube an einen Jesus, an einen Messias, den sie nicht mehr sehen können. Das ist oft, was wir oft brauchen und das ist oft, was uns vielleicht auch oft ins Zweifeln bringt oder irgendwie, was uns verunsichert, wo wir teilweise an einen Gott glauben, den wir nicht sehen können, an einen Gott, den wir nicht hören können, an einen Gott, der sich nicht uns zeigt und offenbart und auf einmal da ist, sondern die Jünger werden das erleben, was auch wir erleben, dass sie an einen Gott glauben, der auf einmal nicht mehr da ist. Ein Jesus, der gerade nicht mehr für sie, für ein Gespräch gerade da ist, der ihnen nicht gerade mal ein Wunder zeigt und auf einmal werden sie wieder gestärkt und ermutigt in ihrem Glauben und sind sie sicher, ja, wir gehen den richtigen Weg. Sondern das, was sie jetzt brauchen werden, ist Glaube. Und Jesus sagt ihnen, so wie ihr an Gott glaubt, an den Gott, an den schon eure Väter geglaubt haben und an den Gott, an den ihr schon die ganze Zeit glaubt, so glaubt auch an mich, an Jesus Christus. Diese Aufforderung gibt er ihnen mit. Und geht danach weiter mit einigen Verheißungen, die wir hier lesen können. Und zwar sagt er, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt, denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Wenn wir uns das angucken, haben wir ja hier 3 Verheißungen eigentlich, die Jesus den Jüngern mitgibt und sagt, zuerst einmal in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen und ich gehe nicht einfach irgendwo hin, sondern ich gehe, um euch eine Stätte zu bereiten und drittens, ich werde wiederkommen und ich werde euch zu mir holen. Und das klingt ja schon wieder so ein bisschen beruhigend, oder? Anstelle der Jünger, die wissen, okay, Jesus kommt wieder. Der geht zwar irgendwo hin, wo wir nicht hingehen können, aber er wird wiederkommen und vielleicht ist auch etwas, was ihnen Ruhe gegeben hat. Aber wenn wir uns das mal kurz angucken, dann glaube ich, dass Jesus ihnen vor allem diese 3 Punkte mitgeben möchte, um ihnen klarzumachen, es wird eine Zukunft geben. Es gibt Hoffnung. Und egal, was auf euch zukommen wird, sobald ich weg bin, denkt daran, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Für euch alle wird da Platz sein. Für alle meine Nachfolger wird Platz sein in dem Haus meines Vaters, weil dort viele Wohnungen sind. Und ich gehe und ich werde das vorbereiten für euch. Ich werde gehen und ich werde für euch eine Stätte herrichten, wo ihr bleiben könnt. Und Jesus geht hier gar nicht weiter ins Detail, um zu sagen, wie er diese Städte einrichten wird und wie diese Wohnungen aussehen wird. Und ich glaube, wir neigen dazu oder wir wünschen uns das vielleicht auch sehr, darüber so ein bisschen zu spekulieren, was meint Jesus jetzt eigentlich mit Wohnung? Meint er jetzt eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus oder meint er vielleicht doch ein Haus mit Garten, vielleicht noch ein Pool oder wie könnte so eine Wohnung eingerichtet sein? Wir wünschen uns da, glaube ich, immer schnell so ein bisschen zu spekulieren, was meint Jesus eigentlich jetzt so im Detail damit? Wie wird das aussehen, wohl da zu sein? Aber ich glaube, das, was Jesus hier vor allem deutlich machen möchte, ist im Endeffekt, es wird einen Platz für euch geben bei meinem Vater und ich werde wiederkommen und ich werde euch zu mir holen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Und das ist die Zukunft, die er ihn verheißt. Das ist die Hoffnung, die er ihn macht, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Und dann trifft Jesus wieder Aussagen, die sehr verwirrend sind, für Thomas zum Beispiel. Er sagt, und wohin ich gehe, wisst ihr, und den Weg wisst ihr. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg wissen? Also Jesus wieder spricht eigentlich völlig selbstverständlich und sagt, ihr wisst ja, wohin ich gehe, und ihr kennt ja auch den Weg. Und eigentlich, wenn ihr aufgepasst habt, dann ist es ja eigentlich völlig unlogisch, dass Jesus das sagt, weil kurz vorher hat er ja gesagt, wohin ich gehe, könnt ihr nicht kommen. Jetzt sagt er, aber ihr wisst ja, wohin ich gehe und ihr kennt ja den Weg. Also ist es ja kein Problem. Und dann sagt Thomas, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Sollte Thomas in diesem Moment vielleicht schon wissen, wohin er geht? Eigentlich hat es Jesus ja vorher gesagt. Und zwar geht er zum Vater, um die Städte zu bereiten. Ne? Er geht zum Vater, um die Städte zu bereiten. Und die Frage ist aber, sollte Thomas auch den Weg wissen, wo sie hingehen? Ich glaube, Thomas spricht in diesem Moment stellvertretend für die Jünger, weil sich alle wahrscheinlich wissen, also alle wahrscheinlich denken, nee, ich habe keine Ahnung, was du damit meinst, was du davon redest, dass du zum Vater gehst und eine Stätte bereitest. Ich habe keine Ahnung, was der Weg dahin sein soll. Und ich glaube, das spricht einfach dafür, für das Verständnis, was die Jünger hatten. Sie hatten einfach wirklich den Gedanken, dass Jesus hier auf der Erde jetzt ein Königreich aufbauen wird, dass er Israel von den Römern befreien wird. Und dass er jetzt einen neuen Staat aufbauen wird, der herrlich sein wird und der glorreich sein wird und groß sein wird. Aber Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Verse aus der Bibel. Hängt ja auch bei uns im Gemeindesaal an der Wand. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und der Vers ist eigentlich sehr spannend, vor allem wenn wir das Johannesevangelium uns angucken, dann sind hier ja mit Weg, Wahrheit, Leben, vor allem mit Wahrheit und Leben eigentlich vieles, womit Johannes spielt. Und wir können uns das mal im Johannes 1 einfach angucken. Das finde ich eigentlich schon spannend, weil wir auch im Prolog, daran wird sich wahrscheinlich niemand erinnern, aber da finden wir einiges wieder davon. Ich lese mal in Johannes 1 die ersten 5 Verse einfach mal vor. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Also Johannes redet hier davon im Endeffekt, dass Jesus auf die Erde kommt und er sagt, Jesus war am Anfang, alles wurde durch ihn gemacht. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Also Johannes leitet eigentlich schon damit ein, sagt, Jesus war von Anfang an dabei, Jesus war bei der Schöpfung dabei, durch ihn wurde alles gemacht. Er hat all das Leben gemacht, er hat alles, hat bei allem mitgewirkt und in ihm ist das Leben und er ist das Leben. Und das ist es, was hier auf die Erde gekommen ist. Und ein bisschen später in Johannes 1, Vers 14, wenn wir dann lesen wir, und das Wort, damit meint er wieder Jesus, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Also voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugte von ihm, Entschuldigung, zeugte von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommende hat den Vorrang vor mir, denn er war vor mir. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. Also Johannes startet das Evangelium eigentlich schon damit und sagt, mit Jesus ist Leben und Wahrheit auf die Erde gekommen. Das Leben ist in ihm, durch ihn ist alles geschaffen worden. Er, oder Jesus sagt später von sich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er verinnerlicht im Endeffekt das ganze Leben und hat das ganze Leben gegeben. Gleichzeitig ist Jesus die Wahrheit. Johannes schreibt, Jesus ist gekommen, um uns Gott zu offenbaren. Jesus ist so eine Wahrheit, dass er selbst einfach Gott darstellt. Er ist gekommen, um Gott darzustellen, um Gott irgendwie greifbar zu machen, sichtbar zu machen für die Menschen. Er sagt, er ist die Wahrheit in Person, die im Endeffekt Mensch geworden ist. Und ja, alleine in ihm finden wir im Endeffekt Wahrheit. Keine Lüge ist in ihm. Und alleine, wenn wir drüber nachdenken, also wenn wir das versuchen, so ein bisschen zu verinnerlichen, was es im Endeffekt bedeutet, da ist ein Mann auf dieser Erde, der als das Leben beschrieben wird, der als die Wahrheit beschrieben wird. Und das ist für uns, glaube ich, alles sehr abstrakt, oder ich finde das zumindest für mich oft sehr abstrakt. Ich gehe einfach davon aus, dass für euch auch so ist. Vielleicht denkt ihr da auch weiter als ich teilweise. Aber ich finde das irgendwie so abstrakt, darüber nachzudenken, dass hier vor 2000 Jahren ein Jesus gewandelt ist auf dieser Erde, der Gottes Sohn war. Das ist nicht einfach nur eine Geschichte, die wir lesen, sondern das ist eine Tatsache gewesen, die passiert ist. Jesus ist auf dieser Erde gewandelt und er war das Leben. Er war bei der Schöpfung dabei. Er ist die Wahrheit, die Mensch geworden ist. In ihm ist nichts falsch, nichts fehlerhaft, nichts komisch, sondern er ist einfach Wahrheit. Er ist das Leben, was er verinnerlicht. Und alleine diese beiden Tatsachen, wenn ich so über sein Wesen nachdenke, muss mir doch eigentlich klar sein, wer soll oder was soll es sonst für einen Weg zum Vater geben, wenn nicht durch ihn? Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Sprich, und das macht Jesus jetzt eigentlich auch klar in Vers 7, wenn ihr mich erkannt hättet, würdet ihr auch meinen Vater erkannt haben und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Wenn ihr mich erkannt hättet, würdet ihr auch meinen Vater erkannt haben und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Jesus macht also deutlich eigentlich jetzt hier im Vers 7 und sagt, ihr wart jetzt 3,5 Jahre mit mir unterwegs, aber richtig erkannt habt ihr mich nicht. Ihr habt zwar mich kennengelernt, ihr habt vieles gesehen und vieles beobachtet, ihr habt über vieles gestaunt und ihr habt auch geglaubt, aber völlig erkannt habt ihr mich immer noch nicht. Und wenn ihr mich erkannt hättet, dann hättet ihr den Vater erkannt. Und wenn sie ihn erkannt hätten als das, was er ist, als die Wahrheit und das Leben, als den Weg, dann würden sie wissen, wohin er geht und dann würden sie auch den Weg kennen. Dann würden sie wissen, dass Jesus zum Vater geht, um dort sein Reich aufzubauen und nicht auf dieser Erde. Und dann würden sie wissen, in diesem Moment schon, dass Jesus alleine der Weg ist, der zum Vater führt, der in dieses ewige Reich führt. Und das will Jesus ihnen klar machen und sagen, ich allein bin der Weg und das werdet ihr jetzt mit der Zeit erkennen, weil Jesus weiß, dass was jetzt kommen wird, ist sein Tod, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt und der Heilige Geist wird über die Apostel kommen, über die Jünger kommen und sie werden alles verstehen und sie werden verstehen, wie dass er der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Und darauf antwortet Philippus jetzt und spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Zeige uns den Vater und es genügt uns. Und da denkt man sich doch jetzt irgendwie, also so richtig gereilt haben die es gerade immer noch nicht. Ne? Also es ist, als ob sie jetzt etwas, also so, als ob Philippus gerade gar nicht zugehört hätte, wo es hingehen soll und was Jesus eigentlich meint. Sagt Philippus jetzt, Herr, zeige uns den Vater. Und gleichzeitig finde ich es irgendwie mega bewundernswert, weil das auch gleichzeitig die Ausrichtung der Jünger einfach zeigt, wo sie sagen, hey, wir brauchen eigentlich nicht mehr, als einfach den Vater zu sehen. Wir wollen einfach diese Herrlichkeit und die Größe des Vaters erleben. Wir wollen die Herrlichkeit Gottes irgendwie erleben und sehen und greifen können. Und das ist, was wir erleben wollen. Aber Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie gesagt, und wie sagst du, zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst aus. Der Vater aber, der in mir bleibt, er tut die Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt mir um der Werke selbst willen. Jesus wirkt dir schon beinahe schockiert und sagt: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Er hat zwar gerade schon einmal deutlich gemacht oder schon in Vers 7 gezeigt: Ihr habt mich nicht erkannt, sonst hättet ihr den Vater erkannt. Und mache ihm jetzt deutlich, Philippus konfrontiert ihn nochmal damit und sagt: Du hast mich nicht erkannt. Obwohl ich jetzt 3,5 Jahre hier bin, hast du mich immer noch nicht erkannt. Und Jesus verdeutlicht hier jetzt eine Wahrheit, die sich eigentlich schon durch das ganze Johannesevangelium gezogen hat. Und das ist eigentlich etwas, was wir jetzt alle schon verinnerlicht haben müssten. Ich habe gedacht, das ist irgendwie was, was uns schon eigentlich aus den Ohren rauskommen muss. Und ich hoffe, das ist nicht so, dass solches aus den Ohren rauskommt. Aber diese Wahrheit, die Jesus ihnen jetzt weitergibt, ist: Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst aus. Der Vater aber, der in mir bleibt, er tut die Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt mir um der Werke selbst willen. Jesus macht den Jüngern hier an dieser Stelle wieder deutlich, das, was er ihnen eigentlich immer wieder schon durchs ganze Johannesevangelium gesagt hat oder was uns da immer schon immer wieder gezeigt wurde: Er und der Vater sind eins. Jesus ist der Sohn Gottes. Er steht in so einer engen Beziehung mit dem Vater, dass er sagt: Der Vater ist in mir und ich in ihm. Wir sind nicht austauschbar. Wir sind eine Einheit. Wir bilden eine Person im Endeffekt. Und so eng verwoben sind wir miteinander, dass alles, was ich rede und alles, was ich tue, vom Vater ausgeht. Alles, was ich rede und was ich tue, kommt sogar vom Vater. Und sagt, und das finde ich jetzt eigentlich auch spannend, wenn wir das lesen, weil er sagt dann: Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt mir um der Werke selbst willen. Weil Jesus fordert sie hier wieder auf zu etwas, und zwar zum Glauben. Und sagt: Glaubt mir, dass ich und der Vater eins sind. Und wenn sie nicht glauben, aufgrund seines Wortes, dann wenigstens um der Werke willen. Und das erinnert uns ja so ein bisschen an die Absicht des Johannesevangeliums. Wenn ihr euch erinnert, in Johannes 20, Vers 30 und 31, lesen wir das nämlich, da schreibt Johannes: Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus von seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Also Johannes sagt ja eigentlich das Gleiche, wie Jesus zu seinen Jüngern sagt. Jesus sagt: Glaubt, dass ich der Sohn Gottes bin, und wenn ihr meinen Worten nicht einfach glauben könnt, dann glaubt um der Werke willen, die ihr gesehen habt. Und aus dem gleichen Anlass schreibt Johannes sein Evangelium und sagt: Ich habe euch geschrieben, diese Zeichen, die ich hier niedergeschrieben habe, die habe ich geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wenn ihr meinen Worten nicht alleine einfach glauben könnt, dann glaubt die Zeichen, von denen ich euch erzähle, die ich gesehen habe, die ich erlebt habe, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und wie gesagt, das ist eine Wahrheit, die sich das ganze Johannesevangelium zieht. Und ich habe mich gefragt, warum ist Jesus es jetzt so wichtig, es nochmal zu betonen? Wir wissen das mittlerweile, wir haben es schon oft gehört und das ganze Johannesevangelium immer wieder hat er es seinen Jüngern gesagt und deutlich gemacht, hat es den Juden deutlich gemacht, dass er und der Vater eins sind. Warum ist es ihm hier so wichtig? Und warum ist es auch Johannes so wichtig, dass diese Wahrheit klar wird? Jesus ist der Sohn Gottes. Er und der Vater sind eins. Ich glaube, das wird deutlich, warum ihm das so wichtig ist, wenn wir jetzt die nächsten drei Verse lesen, die letzten drei jetzt hier. Da sagt er: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und um was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Wenn ihr um etwas bitten werdet in meinem Namen, werde ich es tun. Wir haben hier jetzt wieder Verheißungen, die Jesus seinen Jüngern mitgibt. Er sagt ihnen nämlich, ihr werdet die Werke tun, die ich tue. Nein, ihr werdet sogar viel größere Werke tun, als die, die ich getan habe. Und schon alleine das, das sprengt wahrscheinlich schon unseren Verstand, weil wir denken, was sollen die Jünger denn tun, was noch größer ist als das, was Jesus schon getan hat. Jesus hat Essen vermehrt, Jesus hat Kranke geheilt, Jesus hat Tote auferstehen lassen. Kann es noch etwas geben, was spektakulärer und größer ist? Ich glaube, die Frage ist, was könnte es noch sein, was größer ist als das, was Jesus getan hat? Und ich glaube, die Antwort finden wir, wenn wir so ein bisschen im Detail gucken. Er sagte, weil ich zum Vater gehe, werdet ihr Dinge tun, die größer sind. Ihr werdet nicht Dinge tun, weil ihr größer seid als ich. Ihr werdet nicht große Dinge tun, weil ihr besonders seid, weil ich euch auserwählt habe und euch zu etwas Besonderem gemacht habe in dieser Welt, sondern ihr werdet große Dinge tun, weil ich zum Vater gehe. Dadurch, dass Jesus zum Vater geht, das beinhaltet so viel mehr, als einfach nur, dass Jesus weg ist. Wir wissen jetzt, das wussten die Jünger zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber wir wissen jetzt, dass Jesus zum Vater gegangen ist, bedeutet, dass Jesus gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er den Tod besiegt hat und dass er zum Himmel gefahren ist und dass er sich zu Rechten des Vaters gesetzt hat und damit eine neue Epoche in der Heilsgeschichte quasi, wenn man das so sagen möchte, ist angebrochen. Und zwar ist ein Zeitalter der Gemeinde angebrochen. Ein Zeitalter, wo Menschen ewiges Leben empfangen können, weil sie Jesus Christus nachfolgen, weil sie glauben, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist und dass er ihnen ewiges Leben schenken kann. Das bedeutet, das Werk, was die Apostel tun werden oder was die Jünger tun werden, was noch viel größer ist, als nur einen Kranken zu heilen und einen Toten wieder in dieser Welt auferstehen zu lassen, ist, das Evangelium Jesu Christi zu verkünden und seine Gemeinde zu bauen. Sie helfen den Menschen, ewiges Leben zu finden. Und ich glaube, dass das im Endeffekt das Werk ist, was er deutlich macht oder was er ihnen zeigt, was sie tun werden, was noch viel größer ist als das, was er auf dieser Erde getan hat. Und die zweite Verheißung, die er ihnen mitgibt, ist, er sagt, was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Und das hört sich doch auch super an, oder? Was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Das heißt, ich kann beten, was immer ich will, und Gott wird es tun. Das hört sich doch gut an. Das wünschen wir uns auf jeden Fall. Und ich glaube, auch hier müssen wir auf die Details achten, was Jesus sagt. Er sagt nämlich nicht, ihr sollt bitten, was immer ihr wollt, und das werde ich tun, sondern was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das werde ich tun. Was bedeutet das, im Namen Jesu zu beten? Ich glaube, im Namen Jesu zu beten bedeutet nicht, darum zu bitten, was ich will und am Ende zu sagen, im Namen Jesu Amen. Sondern ich glaube, oder um das vielleicht deutlich zu machen, ist, wenn ich jemanden in meinem Namen beauftrage, wenn ich jetzt zum Beispiel Mitarbeiter hätte und die in meinem Namen eine Verhandlung schicke, damit sie diese Verhandlung führen, dann sind sie bevollmächtigt, im Endeffekt meinen Willen in dieser Verhandlung zu erfüllen. Sind sie dazu bevollmächtigt, das zu tun, was ich von ihnen erwarte und was ich von ihnen will. Aber mich dort im Endeffekt zu vertreten. Und eigentlich ist es genau das, was Jesus hier seinen Jüngern mitgibt. Und zwar werden sie als seine Apostel die Vertreter auf dieser Erde sein. Sie werden die Christen sein, die seinen Namen, seine Botschaft, sein Reich verkünden, damit sein Reich gebaut wird. Damit sein Wille geschieht und nicht unser Wille. Und das bedeutet es, wenn er sagt, was irgend ihr in meinem Namen bitten werdet. Wenn ihr bitten werdet, was ich will, dann werde ich es auch tun, könnte man im Endeffekt auch sagen. Und warum? Damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Damit der Vater verherrlicht werde. In Jesu Wirken auf der Erde und auch jetzt, heute noch, erkennt man, dass sein großes Ziel ist, dass der Vater verherrlicht wird. Das ist sein Ziel und sein Anliegen, die Verherrlichung Gottes. Und so müssen wir im Endeffekt auch diese Aussage von ihm verstehen und sagen, wenn ich glaube, dann werde ich Großes tun, wenn ich an seinen Namen glaube oder wenn ich an ihn glaube. Und wenn ich in seinem Namen bete, weil sein Wille zu meinem Willen geworden ist, dann wird er tun, worum ich bitte. Und wenn ich das so für mich im Endeffekt herunterbreche, dann merke ich eigentlich, was für große Verheißungen das sind. Weil das, was Jesus den Jüngern eigentlich verheißt oder was er ihnen mitgibt, ist, auch in der Zeit, wo ich nicht bei euch bin, lasse ich euch nicht alleine. Sondern ihr könnt mich bitten und ich werde hören. Ihr könnt mich bitten und ich werde tun. Und ihr werdet noch viel größere Dinge tun hier auf der Erde, als das, was ich getan habe. Das heißt, meine Arbeit, die hört nicht auf, sondern sie geht durch euch im Endeffekt weiter. Aber unter welcher Bedingung? Wer an mich glaubt. Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, wird größere tun, weil ich zum Vater gehe und um was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Wer an mich glaubt. Und ich glaube, deswegen ist es Jesus so wichtig, in seiner Abschiedsrede oder jetzt so ziemlich am Anfang noch seiner Abschiedsrede, damit zu beginnen, was er ihnen eigentlich schon die letzten 3,5 Jahre gepredigt hat. Und zwar, ich bin der Sohn Gottes. Ich und der Vater sind eins. Deswegen ist es Johannes so wichtig, weil das im Endeffekt die Grundlage unseres ganzen Christseins ist. Jesus und der Vater sind eins. Ich bin der Sohn Gottes, glaubst du mir? Und wir wollen den Text jetzt nochmal zusammenfassen. Grob. Was ist hier heute die Situation in Johannes 14? Nach 3,5 Jahren wird Jesus seine Jünger allein lassen. Er beginnt seine Abschiedsrede an sie. Er fasst seine letzten Worte zusammen. Und dabei weiß Jesus, dass seine Jünger bedrückt sein werden. Er weiß, dass sie sich alleine fühlen werden. Er weiß, dass sie verfolgt werden, dass sie Angst haben werden, dass sie vielleicht mutlos sein werden. Vielleicht werden sie manchmal zweifeln, ob sie den richtigen Weg gegangen sind, ob sie den richtigen Weg einfach gerade noch gehen. Vielleicht sind sie manchmal müde, erschöpft. Vielleicht haben sie manchmal viele Sorgen. Wie gesagt, wir wissen wenig, was die Jünger so im Kopf beschäftigt hat. Wahrscheinlich wäre es für uns nicht wichtig, das zu wissen. Sondern viel wichtiger ist dann zu wissen, was Jesus ihnen mit diesem Wissen, was die Jünger erleben werden, mitgibt. Und Jesus spricht in diesem Text 5 Verheißungen aus. Und zwar gibt er ihnen mit, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Er gibt ihnen mit, ich gehe, um euch eine Stätte zu bereiten. Er gibt ihnen mit, ich komme wieder, oder er verspricht ihnen, ich komme wieder, um euch zu mir zu nehmen. Und er verspricht ihnen, eure Werke werden größer sein als meine Werke. Und er verspricht ihnen, was irgend ihr bitten werdet, das werde ich tun. Und wenn man sich diese 5 Versprechen anguckt, dann ist es doch eigentlich recht ermutigend für die Jünger. Wenn sie sehen, okay, der Herr Jesus geht, aber er gibt uns einige Versprechen für diese Zeit. Ich weiß, dass ich ein Zuhause haben werde beim Vater. Ich weiß, dass der Herr Jesus wiederkommen wird, um mich zu sich zu holen. Ich weiß, dass er jetzt gerade da ist, um alles für meine Heimkehr vorzubereiten. Ich weiß, das Leid, was ich hier erleben werde, das ist nur eine Zwischenstation. Und ich weiß, dass ich hier große Werke vollbringen werde noch in dieser Zeit, wo ich hier bin. Und ich weiß, dass ich zu meinem Herrn Jesus beten kann und dass er mich hören wird. Er gibt ihnen 5 Verheißungen mit in diesem Text, die unglaublich stark sind für Jünger, die zurückgelassen werden. Und man könnte vielleicht meinen, dass Jesus jetzt in dieser Abschlussrede viele Befehle mitgibt und sagt, tut das, tut das, tut das, tut das, damit ihr meine Gemeinde bauen könnt. Damit ihr erfolgreich seid mit dem, was ich mir vorgestellt habe hier auf der Erde. Damit möglichst viele Leute zum Glauben kommen, müsst ihr das und das und das tun. Aber was gibt Jesus seinen Jüngern mit? Eine Aufforderung, die sich durch den ganzen Text zieht. Glaubt an mich. Vers 1 startet direkt damit, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In Vers 11 sagt er, glaubt mir, dass ich in dem Vater bin. Glaubt mir. Jesus kommt zu der Erkenntnis, oder er wird es schon gewusst haben, aber er zeigt hier im Text auf, ihr habt mich noch nicht erkannt. Ihr habt mich noch nicht vollständig erkannt. Ihr habt mein Wesen, wer ich eigentlich bin, wie tiefgehend dieses Wesen eigentlich ist, das habt ihr noch nicht voll erkannt. Deswegen glaubt mir, dass der Vater und ich eins sind. Glaubt mir, dass ich der Weg, die Wahrheit und das Leben bin. Und um den Text jetzt so auf uns heute zu beziehen, was können wir jetzt heute für uns mitnehmen aus diesem Text? Ich glaube, wir und die Jünger, wir sind in einer sehr ähnlichen Situation. Oder zumindest sind wir eigentlich genau in der Situation, für die Jesus seine Jünger gerade vorbereitet in dieser Abschlussrede. Deswegen glaube ich, auch die nächsten Texte werden nochmal richtig spannend für uns im Johannesevangelium, zu sehen, was gibt Jesus seinen Jüngern damit? Weil Jesus bereitet sie auf die Zeit vor, die zwischen seiner Himmelfahrt und seiner Wiederkunft ist. Und in dieser Zeit leben wir gerade. In der Zeit der Gemeinde, wo wir darauf warten, dass Jesus wiederkommt. Und auch in dieser Zeit erleben wir, glaube ich, viele Dinge, die die Jünger erlebt haben, die Jünger vielleicht erlebt haben oder wo man vielleicht nur mutmaßen kann, was sie erlebt haben. Aber ich glaube auch in dieser Zeit, oder ich glaube, wir alle kennen das, dass wir Zweifel erleben. Dass wir vielleicht zweifeln daran, ob der Weg, den wir gehen, ob das der richtige ist. Der Glaube, den wir haben, ob das der richtige ist. Dass wir alle manchmal mutlos sind, dass wir müde werden, dass wir vielleicht keine Lust mehr haben, einfach weiter unser Leben hier auf der Erde einfach so zu kämpfen, weil es manchmal einfach mühselig ist, weil es vielleicht anstrengend ist, immer ein gutes Zeugnis zu sein. Vielleicht, weil du einfach müde davon bist, die Bibel zu lesen, müde davon zu beten und irgendwie ist das Leben vielleicht einfach anstrengend für dich. Ich weiß nicht, was dich momentan bewegt, was dich vielleicht momentan niederdrückt in deinem Glaubensleben, was dich vielleicht zum Zweifeln bringt. Aber wir leben in einer Zeit, wo wir Jesus gerade nicht sehen können. Und Jesus wusste, dass auch die Jünger das erleben werden. Und was er ihnen mitgibt, ist, glaubt an mich. Glaubt an mich und habt Hoffnung, dass ich wiederkommen werde. Ich verspreche euch, ich werde wiederkommen. Glaubt daran. Und das ist im Endeffekt so für heute halt so eine sehr einfache Anwendung, die doch irgendwie so schwer ist. Weil ich glaube, dass das etwas ist, was diese Wahrheit, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, diese Wahrheit ist im Endeffekt das Fundament unseres ganzen Christseins. Und ich glaube, dass es mein Glaube an Jesus Christus ist im Endeffekt das, was mein Christsein, was mein Christenleben im Endeffekt maßgeblich entscheidet. In Momenten, wo ich mich vielleicht schwach fühle, wo ich mich vielleicht weit weg von Gott fühle, wo ich vielleicht gerade das Gefühl habe, dass ich irgendwie wenig mit ihm am Hut habe, wo ich das Gefühl habe, dass ich wenig Leistung bringe, da darf ich wissen, es geht nicht darum, sondern es geht darum, dass ich an Jesus glaube. Es geht darum, dass ich Hoffnung habe auf einen Jesus, der wiederkommt, um mich heimzuholen. Ich darf daran glauben, dass er der Weg, die Wahrheit, das Leben ist. Er ist als Gott Mensch geworden, hat vor ungefähr 2000 Jahren auf dieser Erde gelebt, als das Leben, als der Schöpfer. Er ist hier am Kreuz gestorben, er ist wieder auferstanden von den Toten und er ist in den Himmel gefahren, weil er der Sohn Gottes ist. Niemand Geringeres. Und daran darf ich glauben. Ich glaube es einfach. Und dieser Glaube ist es im Endeffekt, was uns Kraft geben soll, was uns Hoffnung geben soll in einer Zeit, wo es vielleicht anstrengend ist, wo wir vielleicht Verfolgung und Leid erleben werden, wo wir vielleicht Ausgrenzung erleben werden, wo wir vielleicht ausgelacht werden dafür, dass wir so einem Mann hinterherlaufen. Aber der Glaube daran, dass dieser Mann nicht einfach nur ein Mann ist, sondern dass er der Sohn Gottes ist. ist das, was uns im Endeffekt stark macht. Und ich glaube, dafür können wir beten, das wollen wir jetzt auch tun, dass Gott unseren Glauben stärkt, dass er unsere Hoffnung stärkt, unsere Zuversicht auf ein Reich, was er aufbauen wird, auf die Städte, die er für uns vorbereitet, auf das Wiedersehen mit ihm, dass er unseren Glauben darin stärkt, dass er als der Sohn Gottes uns von unseren Sünden erlöst hat, dass er unsere Gebete hört und dass er durch uns ein großes Werk vollbringen wird. Wie gesagt, daran wollen wir glauben und dafür wollen wir beten. Ja, mein Herr, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du dich darin offenbarst. Danke, dass du auf die Erde gekommen bist, um dich zu offenbaren, um zu zeigen, wer du bist und wie du bist. Und wir dürfen davon lesen und wir dürfen es studieren. Ja, und wir freuen uns darauf, dich irgendwann in der Herrlichkeit zu sehen und auch da einfach deine Herrlichkeit mehr ergreifen zu können, als das, was wir jetzt hier ergreifen können. Und ich möchte dich aber bitten, dass du unseren Glauben stärkst, unsere Hoffnung stärkst auf ein Wiedersehen mit dir, dass du unseren Glauben in dir und in deine Kraft stärkst, in den, der du bist, dass du einfach als Gott auf diese Erde gekommen bist, um uns zu erlösen, um uns zu befreien, dass du uns bevollmächtigst und uns gebrauchen möchtest für dein Werk auf dieser Erde. Und ich bitte dich darum, dass du uns einfach gerade auch in Zeiten einfach, wo wir vielleicht einfach ungewiss sind, wo wir uns irgendwie weit weg von dir fühlen, dass uns dein Wort einfach Gewissheit gibt, dass wir deinem Wort glauben können, dass wir einfach an diese Wahrheiten, die niedergeschrieben sind, glauben können und darin einfach Zuversicht finden dürfen, dass du was vorbereitet hast und dass du uns holen wirst, Herr. Und wir wollen einfach darin Stärkung finden und ich möchte dich bitten, dass du auch da unsere Herzen erreichst und uns zurüstest und ja, wollen dich dafür verherrlichen. Amen.